Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob Sie heute Nacht gut geschlafen haben oder wie gut Sie geschlafen haben. In der Fortsetzung unserer Predigtreihe geht es um einen mächtigen Mann, der ausgesprochen schlecht geschlafen hatte. Und dafür gab es einen Grund. Das lag an einem Traum, der ihm keine Ruhe mehr ließ. Es steht hier gleich im ersten Vers unseres Predigttextes, Daniel Kapitel 2, im zweiten Jahr seiner Herrschaft, hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Dafür gab es einen Grund. Oft weiß man ja gar nicht, ob man geträumt hat oder wie man geträumt hat. Ich weiß nicht, manchmal haben wir nur so eine vage Erinnerung an den letzten Traum der Nacht. Da mischen sich dann Erlebnisse des Tages, Hoffnungen, Befürchtungen. Manches, was wir gelesen haben, taucht dann plötzlich in unseren Träumen wieder auf. Als Kind ging es mir manchmal so, da habe ich immer geträumt von einem Schokoriegel. Ich will jetzt keine Marke sagen. Und kurz bevor ich reinbeißen konnte, bin ich aufgewacht. Das war dann nicht so schön. Der Traum, um den es hier geht, der hat einen politischen Inhalt. Und der Mann, der ihn träumte, war der erste richtige Weltmonarch, der erste richtige Weltherrscher, von dem wir wissen. Und darum war dieser politische Traum für ihn zugleich ein sehr persönlicher Traum, weil seine Existenz eng mit der Politik verflochten war. Es gibt im Englischen ein Sprichwort, das man etwa so übersetzen kann: Unruhig liegt das Herz, unruhig liegt das Haupt, welches die Krone trägt. Unruhig liegt das Haupt, welches die Krone trägt. Und genau das traf auf Nebukadnezar zu. Darum hatte der babylonische König und Globalstratege in jener Nacht zunächst Schwierigkeiten, überhaupt einzuschlafen. Ja, in Kapitel 2, Vers 29, das steht nicht mehr auf Ihrem Zettel, das werden wir nächsten Sonntag sehen, da wird Daniel, der junge Berater aus Israel, zu ihm sagen: Dir, o König, stiegen auf deinem Nachtlager Gedanken darüber auf, was wohl in der Zukunft geschehen würde. Das war in jenem Abend. Und ich denke, das ist wohl schon mal jedem von uns so gegangen. Dazu muss man kein Weltherrscher sein. Man liegt wach im Bett, ist noch aufgeregt von den Ereignissen des Tages und dann plötzlich packen einen die Sorgen, wie sich manches in der Zukunft entwickeln könnte. Kennen wir alle. Und bei Nebukadnezar hat sich dann doch irgendwann der Schlaf eingestellt, bis er mitten in der Nacht, vielleicht schweißgebadet, wieder aufgewacht ist. Und so beginnt Daniel 2. Wir schreiben etwa das Jahr 603 vor Christus. Nach babylonischer Zählweise ist Nebukadnezar jetzt in seinem zweiten Amtsjahr als babylonischer Herrscher, eigentlich schon in seinem dritten Jahr. Aber wir wissen ja, das Thronbesteigungsjahr wird bei den Babyloniern offiziell nicht mitgerechnet. Und deswegen heißt es hier, er war in seinem zweiten Amtsjahr. Schon unter seinem Vater Nabopolassar war Babylonien ja langsam, aber sicher zur Weltmacht aufgestiegen. Man hatte einen globalen Konkurrenten nach dem anderen aus dem Feld geschlagen, die Assyrer, die Ägypter. Und ausgerechnet in dem Jahr, als Nebukadnezar die Nachfolge seines Vaters antrat, wurde auch Israel besiegt, wurde Jerusalem eingenommen. Das war 605 vor Christus gewesen. Und die besten Nachwuchskräfte der Juden, die hoffnungsvollen jungen Männer aus den guten Familien, die ließ Nebukadnezar gleich nach Babylonien abtransportieren, hatten wir gesehen. Dort sollten sie die babylonische Sprache, Literatur und Wissenschaft studieren. Sie wurden mit neuen Namen versehen. Und das heimliche Ziel hinter dieser Aktion war eine zwangsweise Umerziehung, also Re-Education im weitesten Sinne. Und dann sollten sie für weiterführende Aufgaben im Dienste Nebukadnezars eingesetzt werden. Soweit. Und unter diesen Männern war auch Daniel mit seinen Freunden, die wir kennengelernt hatten. Nun, bei ihnen hatte das mit der Umerziehung nicht so geklappt. Im Unterschied zu den meisten Landsleuten und Leidensgenossen haben sie zwar diese Ausbildung in babylonischer Kultur und Wissenschaft und Literatur mitgemacht, aber sie haben doch darauf geachtet, sich in ihrem Glauben und in ihrem Denken, denn das gehört immer ganz eng zusammen, Glauben und Denken, nicht an ihre Umwelt anzupassen. Sie sind dem Gott der Bibel treu geblieben. Und man muss sagen, trotz dieser Verweigerung, obwohl sie keine Kompromisse mit der babylonischen Religion mitmachten, schafften sie bei der Abschlussprüfung das beste Examen. Das war ein Geschenk Gottes. Und das sahen wir dann letzten Sonntag. Gott hatte diesen jungen Männer besonders bewahrt und beschenkt. Er hatte sie wagemutig gemacht. Er hatte sie wirklichkeitstauglich gemacht. Die waren jetzt nicht irgendwie weltfremd und komisch geworden, sondern sie konnten sich auseinandersetzen mit den Gegebenheiten, auf die sie dort trafen. Und Gott hatte sie auch weise gemacht. Und deshalb absolvieren sie ihr Examen mit Summa Cum Laude, also der höchsten Auszeichnung, und kommen danach für eine größere Karriere in Babylonien durchaus in Betracht. Inzwischen, hier im zweiten Kapitel, schreiben wir das Jahr 603. Also 605 hatte die Ausbildung begonnen, 605, 604, 603. Die Jungs haben ihre Ausbildung gerade abgeschlossen oder stehen mindestens kurz vor dem Examen. Sie sind, die Ausleger nehmen an, ja wahrscheinlich so um die 17 Jahre alt, also noch immer sehr jung. Und da träumt Nebukadnezar diesen eigenartigen Traum, der ihn völlig aus der Fassung bringt. Denn dieser Traum könnte besagen, dass Nebukadnezars Macht auf wackeligen Füßen steht, dass sie am Bröckeln ist sogar. Und plötzlich beginnt der mächtige Nebukadnezar zu ahnen, wie ohnmächtig er möglicherweise dasteht. Er ist erst im zweiten bzw. dritten Jahr seiner Herrschaft. Er fragt sich, wie wird mein Riesenreich sich weiterentwickeln? Wie werde ich mit diesen ganzen komplizierten Machtverhältnissen klarkommen? Erst letztes Jahr hatte man überraschend lange gebraucht, um das kleine Askalon im Philisterland zu besiegen. Inzwischen war das babylonische Militär seit Monaten an verschiedenen Stellen mit der Grenzsicherung beschäftigt. Und immer die Frage, die ihn sicherlich auch umgetrieben hat, wie loyal würden seine engsten Mitarbeiter sich auf Dauer verhalten? Würde er sich auf sie verlassen können oder wenn sie sich über irgendetwas ärgerten, würden sie dann anderen zulaufen? Wahrscheinlich schon am nächsten Morgen. Nach dieser schweren Nacht mit dem problematischen Traum wird Nebukadnezar dann aktiv. Und das sehen wir hier in Vers 2. Und der König ließ alle Zeichendeuter und Weisen und Zauberer und Wahrsager zusammenrufen, dass sie ihm seinen Traum sagen sollten. Und sie kamen und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt, der hat mich erschreckt und ich wollte gerne wissen, was es mit diesem Traum gewesen ist. Also was es damit auf sich hat. Politikberatung ist also nicht erst in unserem Jahrhundert ein einträgliches Geschäft. Das gab es zu allen Zeiten. Und was Nebukadnezar hier zu einer Sondersitzung einberuft, ist die Intelligenzia von Babylon. Die Titel, die Berufsbezeichnung kann man gar nicht so leicht übersetzen. Das waren Wissenschaftler, teilweise aber auch Esoteriker, Astrologen, Okkultisten, Traumdeuter, Magier, wohl auch Priester. Das lässt sich nicht so präzise abgrenzen von den Wörtern her. Und dieser vierte Ausdruck, wo in der Luther-Übersetzung steht Wahrsager, da steht eigentlich das Wort für Chaldäer. Die Chaldäer, die kamen aus Südbabylonien, das war möglicherweise auch eine Priestergruppe, die jedenfalls mit Traumdeutung befasst gewesen ist. Und der Auftrag des Königs bringt sie erstmal gar nicht aus der Ruhe. Sie sagen hier in Vers 4, da sprachen die Wahrsager zum König auf Aramäisch, der König lebe ewig, sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Übrigens, von hier an wechselt die Sprache im Urtext vom Hebräischen ins Aramäische. Da gibt es etliche Ähnlichkeiten, aber auch manche Unterschiede. Die Schriftzeichen sind gleich. Und das könnte den Grund darin haben, dass Daniel, der dieses Buch wohl geschrieben hat, dass er von hier an aus einem aramäischen Archivtext zitiert und den mitverwendet. Also dass er möglicherweise für die Zeit davor seine hebräischen Aufzeichnungen verwendet hat und dass er hier jetzt anknüpft an einen offiziell in Aramäisch verfassten Text aus dem Archiv. Das läuft durch Aramäisch bis zum Ende von Kapitel 7 und dann der Schluss, Kapitel 8 bis 12, ist dann wieder in hebräischer Sprache verfasst. Das ist nur so eine Beobachtung am Rande. Jedenfalls reagieren hier die Berater ganz gelassen, der König lebe ewig, sagen sie, obwohl sie wissen, dass das nicht geht. Und dann fügen sie hinzu, sage deinen Knechten den Traum, so wollen wir ihn deuten. Tja, und dann, von einer Minute zur anderen, ist es, als ob jemand einen Sprengsatz in den Konferenzraum geworfen hätte. Die Stimmung wird aggressiv, gereizt, feindselig. Und der Auslöser ist zunächst mal das Statement von Nebukadnezar, Vers 5, der König antwortet und sprach zu den Wahrsagern, mein Wort ist deutlich genug. Werdet ihr mir nun den Traum nicht kundtun und deuten? Also die sollen den Traum nicht nur deuten, sondern sie sollen überhaupt erstmal sagen, was er geträumt hat. So sollt ihr in Stücke gehauen und eure Häuser sollen zu Schutthaufen gemacht werden. Werdet ihr mir aber den Traum kundtun und deuten, so sollt ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Also beides. Und das ist nun natürlich für die Beratertruppe der Schock in der Morgenstunde. Ja, warum fordert Nebukadnezar das? Einige Ausleger denken, Er hat den Traum vielleicht vergessen und erinnert sich nur noch vage dran, aber wir werden nächstes Mal sehen, der Traum war so markant, den konnte man nun wirklich nicht vergessen. So wie mit dem Schokoriegel. Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass er hier die Wahrsager testen will. Ja, bei Deutungen, da kann man ja viel hin und her fantasieren. Aber den Traum erstmal benennen, das würde übernatürliche Fähigkeiten erfordern. Und Nebukadnezar will wahrscheinlich die Glaubwürdigkeit dieser Leute an einer Stelle testen, wo er es überprüfen kann. Ist ja vernünftig auch. In Vers 9 sagt er dann am Ende, darum sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Ja? Wenn ich merke, dass ihr den Traum richtig wiedergebt, dann habe ich auch Anlass zu erwarten, dass eure Deutung solide ist. Er will hier ganz auf Nummer sicher gehen, Nebukadnezar. Dazu steht auch für ihn viel zu viel auf dem Spiel. Wir wissen aus anderen Quellen, dass Nebukadnezar aus religiösen Gründen Träume sehr ernst nahm. Er hat zum Beispiel auch den Gott Shamash angebetet. Das war der Gott der Visionen. Und da gibt es ein aufgezeichnetes Gebet von Nebukadnezar, da sagt er, du, O Shamash, durch richterlichen Beschluss und Traum antworte mir recht. Darauf hat er sich also verlassen und deswegen nimmt er auch diesen Traum sehr ernst und die Berater fallen aus allen Wolken, wie wir uns vorstellen können. Vers 7, sie antworten noch einmal und sprachen, der König sage seinen Knechten den Traum, dann wollen wir ihn auch deuten. Also so ohnmächtig wie Nebukadnezar gegenüber diesem seltsamen Traum und seiner Angst vor der Zukunft ist, genauso ohnmächtig fühlen sich diese Traumdeuter gegenüber seiner Forderung. Und sie merken, das ist alles längst keine akademische Diskussion mehr, die hier geführt wird. Und dann verschärft Nebukadnezar den Ton in Vers 8. Der König antwortete und sprach, wahrlich, ich merke, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Wort deutlich genug ist. Aber werdet ihr mir den Traum nicht sagen, so ergeht ein Urteil über euch alle, weil ihr euch vorgenommen habt, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeiten sich ändern. Das ist hochinteressant, bis die Zeiten sich ändern. Der König hat den Eindruck, die wollen ihm den Traum nicht sagen. Die könnten es, sie wollen nur nicht. Und die Traumdeuter sagen, Mensch, wir können nicht. Woher dieses Misstrauen? Schauen Sie mal, das zeigt sich an dieser kleinen Bemerkung in Vers 9. Ihr wartet, bis die Zeiten sich ändern, sagt Nebukadnezar. Der hat die Befürchtung, die ahnen, dass es mir an den Kragen gehen soll. Vielleicht bedeutet der Traum ja wirklich nichts Gutes für meine Macht, aber sie sagen mir den Traum nicht, denn dann müssten sie mir Böses ankündigen und dann gerieten sie selber in Gefahr, weil sie wissen, dass ich mir Böses nicht sagen lasse. Und wahrscheinlich so wird Nebukadnezar denken, warten Sie nur meinen Sturz ab, um sich anschließend wieder mit meinem Nachfolger zu arrangieren. Das ist seine Befürchtung. Er sagt, ihr wartet, bis die Zeiten sich ändern. Ihr passt euch den wechselnden Machtverhältnissen an. Und die Weisen und Traumdeuter haben diesen versteckten Vorwurf vielleicht verstanden. Sie halten ganz empört dagegen. Der Ton wird immer schärfer. Vers 10, da antworteten die Wahrsager vor dem König und sprachen zu ihm, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß oder mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Denn was der König fordert, ist zu hoch. Und es gibt auch sonst niemand, der es vor dem König sagen könnte. Ausgenommen die Götter, die aber nicht bei den Menschen wohnen. In der Tat ist auch aus der Geschichte vorher nicht bekannt, dass jemals ein König gefordert hätte, dass man ihm einen Traum sagt, den er gehabt haben soll. Ein Machtkampf scheint hier entbrannt zwischen König und Priesterschaft und Zeichendeutern. Und wir spüren das richtig heraus aus diesen Worten. Beide Seiten haben Angst, beide sind misstrauisch, beide Seiten wissen nicht, was auf sie zukommt. Möglicherweise fürchtet Nebukadnezar auch einen Komplott, dass sie ihn kurzfristig stürzen oder gar ermorden wollen. Sein Machtinstinkt jedenfalls rät ihm zur Vorsicht. Und es ist hochinteressant. Einer seiner Nachfolger wurde Jahrzehnte später wirklich durch Verräter aus den eigenen Reihen zu Fall gebracht. Das war der babylonische König Nabonidus, der scheiterte an einer Koalition zwischen babylonischen Priestern und persischem Militär. So ein Szenario hat wohl Nebukadnezar auch in dieser Situation gefürchtet. Und schließlich in seiner Not droht Nebukadnezar alles kurz und klein zu schlagen. Und das ist typisch für totalitäre Herrscher. Das ist gewissermaßen die letzte verzweifelte Möglichkeit, die ihnen immer noch bleibt. Wenn sie nicht mehr weiter wissen, wenn die Ohnmacht sie zu ersticken droht, dann bleibt immer noch der Ausweg in die nackte Gewalt. Drohen und zuschlagen. Und so machen sie es hier, Vers 12 bis 13. Da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte, auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Wenn man für diese ersten 13 Verse eine Überschrift suchen müsste, dann würde diese Überschrift lauten: menschliche Ohnmacht. Also wenn Sie was drüber schreiben wollen über die ersten 13 Verse, schreiben Sie drüber: menschliche Ohnmacht. Nebukadnezar hat Angst um seine Machtposition. Er versucht verzweifelt, die Bedeutung dieses Traumes herauszufinden. Die Priester und die Weisen und die Traumdeuter sind genauso ohnmächtig. Sie wissen nicht, wie sie den Inhalt des Traumes rausbekommen sollen. Das sprengt einfach ihre menschlichen, wissenschaftlichen Möglichkeiten. Und sie fürchten um ihr Leben. Menschliche Ohnmacht. Sie sind der Willkür Nebukadnezars ausgeliefert. Und so kann man sich vorstellen, wie sie in panischer Angst und Empörung auseinanderlaufen, wie sie den Palast verlassen, die Uhr beginnt zu ticken, möglicherweise hat Nebukadnezar ein Ultimatum gestellt. Aber was sollen sie tun? Menschliche Ohnmacht. Die ganze babylonische Wissenschaft bringt uns nicht weiter. Menschliche Ohnmacht. Und selbst Gottes Leute scheinen dem nicht zu entkommen. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Bei der Beraterversammlung waren sie nicht dabei gewesen, sie waren vielleicht noch zu jung mit ihren 17 Jahren. Sie steckten möglicherweise noch im Examen oder kurz davor. Aber schließlich erfahren Daniel und seine drei Freunde, wir stehen auch auf der Abschussliste des Despoten. Er will jetzt offensichtlich Tabula Rasa machen, er will sich alle Akademiker und Weisen auf einen Schlag erledigen. Und da kommt es auf diese vier jungen Männer aus Israel auch nicht mehr an. Man muss sich mal vorstellen, was die Jungs in diesen Jahren durchgemacht haben. Und das ist jetzt die Stunde des Henkers, Arioch. Menschliche Ohnmacht allenthalben. Vers 14. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Hans Dannenbaum hat gesagt, über dem ganzen folgenden Abschnitt liegt eine majestätische Ruhe. Also wenn Sie über Vers 14 was drüber schreiben wollen, schreiben Sie drüber: zweitens, gläubige Vollmacht. Erstens, menschliche Ohnmacht, zweitens, gläubige Vollmacht. Daniel sucht nicht den schnellsten Fluchtweg. Er hadert auch nicht mit seinem Schicksal. Nach dem Motto, was soll noch alles passieren? Hätte er ja auch sagen können. Sehen Sie genau hin. Mitten im Chaos menschlicher Ohnmacht leuchtet hier auf das Geheimnis gläubiger Vollmacht. Während sich der Henker auf seine Todesmission vorbereitet, unternimmt Daniel einen letzten Versuch, um ihn daran zu hindern. Und wie er vorgeht, daran können wir ablesen, was gläubige Vollmacht ist. Da wandte sich Daniel klug und verständig an Arioch, klug und verständig, den Obersten der Leibwache des Königs, der auszog, um die Weisen von Babel zu töten. Und er fing an und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hatte: warum ist so ein strenges Urteil vom König ergangen? Und Arioch teilte es Daniel mit. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könnte. Überlegen Sie mal, die Todesmission läuft. Und wie Daniel jetzt vorgeht, daran können wir ablesen, was göttliche Vollmacht ist. Das Thema hatten wir ja schon im ersten Kapitel, da steht in Vers 17, diesen vier jungen Männern gab Gott Einsicht und Verstand. Und das brauchen sie jetzt. Echte Weisheit ist keine Frage der Bildung. Was Bildung und Erfahrung und Wissenschaft in dieser Situation ausrichten können, das sehen wir ja. Was nützt dir deine ganze Bildung, wenn du einem Diktator plötzlich sagen musst, was er letzte Nacht geträumt hat? Ist absurd. Was nützt dir deine ganze Bildung gegen deine Zukunftsangst? Was nützt dir da deine ganze Bildung? Weisheit, das ist nichts, was man mal in einer Akademie lernen könnte. Sondern Weisheit wird dem geschenkt, der mit Gott lebt. Das ist die Botschaft hier. So wie wir in Sprüche 1, Vers 7 gesehen haben, die Furcht des Herrn, das ist der Anfang der Weisheit. Dass ich den lebendigen Gott ernst nehme, dass ich ihm diene, dass ich ihn ehre. Weisheit verdankt sich nicht einer erlernten Lektion, sondern einem Leben mit Gott. Und so steht es auch für uns dann im Neuen Testament bei Paulus, wo es heißt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Wir brauchen Christus, die Bindung an ihn, den Gehorsam zu ihm. Diese Weisheit hat Daniel, damit ist er ausgerüstet. Und damit fing er an, so sagt Vers 15, und sprach zu Arioch, dem der König Vollmacht gegeben hat. Das ist interessant. Arioch hatte juristische Vollmacht, aber Daniel hatte gläubige Vollmacht. Und dann fragte ihn eben, warum ist so ein strenges Urteil vom König ergangen? Das war ja auch schon fast Widerstand gegen die Staatsgewalt, diese Frage. Und Arioch teilte es Daniel mit, dann ging Daniel hinein und bat den König um eine Frist. Und hier sehen wir ein weiteres. Der Zwillingsbruder von gläubiger Weisheit ist gläubiger Mut. Anstatt zu flüchten, wählt David die taktvolle Konfrontation. Machen wir uns doch diese Situation nochmal klar. Der Henker Arioch startet zur Exekutionstour. Nebukadnezar ist in Rage und zu allem entschlossen. Das ist die Situation. Und Daniel befindet sich noch in der Ausbildung oder kurz nach dem Examen. Er hat noch überhaupt keine etablierte Position. Aber er hat den lebendigen Gott an seiner Seite. Und was ihm hier in der Situation zugutekommt, ist Nebukadnezars verzweifelter Wunsch, diesen Traum zu verstehen und seine Zukunftsangst in den Griff zu kriegen. Und die Angst vor dem Machtverlust. Und so handelt der Junge eine Frist aus. Und dann geht er, nein, nicht in die Bibliothek, um zu lesen, sondern er geht heim, um zu beten. Das ist ein Ding. Das ist das dritte Kennzeichen gläubiger Vollmacht, das wir hier entdecken. Weisheit, Mut und Gebet. Jesus wird dann später sagen, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und hier in Vers 17 sehen wir, Daniel kommt raus aus dem Königspalast und dann heißt es hier, und Daniel ging heim und teilt es seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaria mit, damit sie den Gott des Himmels um Gnade beten, wegen dieses Geheimnisses und Daniel und seine Gefährten nicht samt den anderen Weisen von Babel umkämen. Also offensichtlich geht Daniel in dieses Studentenheim, wo er mit den Kollegen zusammen wohnte, und dann kommt er daheim und sagt, jetzt lasst uns beten. Sehen Sie, wie zielstrebig Daniel vorgeht, vom Thron des Königs, wo er gerade diese Frist ausgehandelt hat, direkt zum Thron der Gnade Gottes. Weil er weiß, dort fällt die Entscheidung, dort fällt die Entscheidung. Ein Ausleger hat sehr schön beobachtet, er hat gesagt, es fällt auf, dass Daniel keine heidnischen Ratgeber sucht, keine Gespräche, keine Diskussionsrunden oder Sitzungen veranstaltet, sondern so schnell wie möglich zum Gespräch mit Gott, zum Gebet strebt. Heimzugehen, um mit Gott zu sprechen, das wäre auch für uns in vielen Fällen das Beste, das Wohltuendste. Stattdessen rennen wir oft von Pontius zu Pilatus. Zitat Ende. Was versuchen wir nicht alles? Wir organisieren, wir intrigieren, wir versuchen auf Leute einzuwirken, sie auf unsere Seite zu ziehen. Wir drücken auf alle möglichen Knöpfe und machen und zerren und managen und wühlen, stattdessen heimzugehen und mit Gott zu sprechen. Was werden Sie nach diesem Gottesdienst tun, wenn das Abendmahl vorbei ist, wenn wir hier rausgehen aus diesem Saal? Was wird Ihre Gedanken bestimmen, Ihre Worte, Ihre Taten? Was werden Sie mit den anderen bereden? Worauf setzen wir, wenn es uns um den Segen unseres Lebens geht und um den Segen und das Leben dieser Gemeinde und um die Ehre Gottes? Lassen Sie uns heimgehen, um mit Gott zu sprechen. Professor Karl Heim hat es so ausgedrückt. Er hat gesagt, bei uns allen wird im Kämmerlein, also dort, wo wir beten, die Entscheidungsschlacht unseres Lebens geschlagen. Wie unser Gebet, so ist unsere Arbeit. Wie unser Gebet, so ist unser Einfluss auf unsere Mitmenschen. Und so ist unsere Stellung zu allen theoretischen und praktischen Fragen des Lebens. Und umso besser, wenn wir wie Daniel Freunde oder Verwandte haben, mit denen wir gemeinsam beten können. Er betet hier gemeinsam mit seinen Freunden. Und schauen Sie mal, welchen Kontrast können wir jetzt hier miterleben? Auf der einen Seite die menschliche Ohnmacht und auf der anderen Seite die gläubige Vollmacht, die Gott schenkt. Weisheit, Mut, Gebet. Und mitten in diesem Kampf erfahren Sie dann auch, was über diesen letzten Versen steht. Und das ist drittens die göttliche Allmacht. 1 bis 3 hatten wir gesehen, menschliche Ohnmacht. 14 bis 18, gläubige Vollmacht. Vollmacht, die dem Glauben geschenkt wird. Und dann am Ende 19 bis zum Schluss göttliche Allmacht. Gott löst die Situation ganz unspektakulär. Ganz unspektakulär. Hier wird nichts ausgemalt oder sensationell aufgemacht in Vers 19. Da steht hier einfach, da wurde Daniel dieses Geheimnis durch ein Gesicht in der Nacht offenbart. Nichts weiter. Die Weisen, die anderen, die hatten schon recht gehabt. Die haben gesagt, das kann nur ein Gott sowas aufdecken. Und so ist es hier, das wird wahrscheinlich kein Traum gewesen sein, sondern ein Gesicht, also im Wachzustand. Die haben gefastet und gebetet und dann hat Gott dem Daniel irgendwie gezeigt, offenbart, welchen Traum er in der Nacht vorher dem Nebukadnezar geschickt hatte. Offenbaren heißt die Hülle wegnehmen, also etwas sichtbar machen, was vorher da ist. Und dann hat Daniel nicht diese besondere Erfahrung in den Mittelpunkt gestellt und seine spektakuläre Situation genossen, weil er wusste, das war doch nur der Mittel zum Zweck, das war doch nur der Weg, auf dem er an diese Information herankam. Und dann hat Daniel Gott gelobt. Das sehen Sie hier. Da wurde Daniel das Geheimnis offenbart und Daniel lobte den Gott des Himmels und fing an und sprach, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich will das nochmal deutlich sagen, das war die starke Ausnahme, dass Gott sich auf diese Weise mitgeteilt hat, schon damals. Nur Daniel konnte Träume verstehen, seine Freunde nicht. Das war die Ausnahme. Und mehr als 1000 Jahre vorher hatte Gott schon mal etwas Ähnliches gemacht. Da war der ägyptische Pharao durch einen besonderen Traum aufgerüttelt worden. Und damals hatte Gott das benutzt, um Josef in die entsprechende Position zu bringen. Sie erinnern sich, 1. Mose 41. Und jetzt, da ist es wieder ein heidnischer Herrscher, den Gott mit einem Traum aufschreckt. Und diesmal soll das die Stunde des Daniel werden. Aber diesmal ist es auch für uns noch weitreichender als der Traum des Pharao. Denn was Gott dem Nebukadnezar damals als Traum schickte und was wir nächste Woche sehen werden und was er dem Daniel dann nachträglich offenbarte, das sind weltgeschichtliche Zusammenhänge, die auch für unsere Zukunft wichtig sind. Das werden wir nächsten Sonntag sehen. Weltgeschichtliche Zusammenhänge. Dem Weltherrscher führt Gott wie in einem Panorama die Universalgeschichte vor Augen. Unvorstellbar. Also hier offenbart Gott in einer außergewöhnlichen Situation außergewöhnliche Zusammenhänge mit außergewöhnlichen Mitteln. Wir müssen wissen, es gibt noch ein paar wenige weitere Ausnahmen in der Bibel, wo Gott durch Träume redet, aber insgesamt ist die Bibel, was Träume angeht, sehr skeptisch. In ganz vielen Fällen warnen Gottes Propheten davor, auf Träume zu hören, uns auf Träume einzulassen. Warum? Weil Träume das Einfallstor für alle möglichen Irrtümer und Einbildungen sind. Das Einfallstor für teuflische Verführung. Träume haben die Tendenz, uns von Gottes objektivem Wort wegzuziehen. Und deswegen steht das etwa in Prediger 5, Vers 6, wo viel Träume sind, da ist Eitelkeit und viel Gerede. Darum fürchte Gott. Oder Jeremia 23, wo es heißt, ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen? Oder in Jeremia 29, Vers 8, wo Gott sagt, hört nicht auf die Träume, die sie euch predigen, denn sie weissagen euch Lüge. Und umso gefährlicher ist eine bestimmte spirituelle Modeerscheinung, die in der charismatischen Bewegung zurzeit für Wirbel sorgt. Das ist das sogenannte prophetische Hören. Da treffen sich Leute in Gruppen zu viert oder zu fünft und dann kommt ein Gast, der sich angemeldet hat und den sie nicht kennen und der sitzt da und dann sollen die Christen, die da sitzen, auf irgendwelche Eingebungen und Eindrücke hören, die Gott ihnen schickt und dem das sagen. Und das nennt man dann prophetisches Hören. Ist groß in Mode gekommen. Dann heißt es, wir wollen Menschen auf den Geschmack bringen, selber zu lernen, für sich und ihre Freunde von Gott zu hören. Hauskreise oder Gebetsgruppen sind dafür das ideale Übungsfeld. So können Sie das lernen, zum Beispiel im christlichen Zentrum in Nürnberg. Und so werden die Leute gewissermaßen auf ihre eigenen Träume und Eingebungen und Gedanken gebracht und vom Wort Gottes weggezogen. Dazu will uns Daniel nicht auffordern, irgendwelche Träume oder Stimmen zu hören, sondern Daniel ist die Aufforderung, uns nach dieser gläubigen Vollmacht auszustrecken, die wir bei ihm und seinen Freunden finden und dann auch sehen, wie sich das auswirkt. Wir sollen Gott um Weisheit bitten, wir sollen Gott um Mut bitten und wir sollen im Gebet die Dinge ausbreiten. Und solche gläubige Vollmacht, die kreist dann eben nicht um sich selbst, sondern sie freut sich an Gottes Allmacht. Und sie findet in Gottes Allmacht ihren Trost und ihre Freude und ihre Gewissheit, weil wir wissen, wir können es auf ihn verlassen. Und so sehen Sie das hier, als Daniel die Lösung von Gott bekommen hat, und er weiß ja, die Zeit drängt, und er sollte schnell wieder in den königlichen Palast laufen, da betet er aber gleich nochmal. So innig, wie er Gott vorher gebeten hatte, so herzlich ist jetzt das Dankgebet. Das sehen Sie in diesen Versen 20 bis 22. Er fing an und sprach: Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Ein Lobgebet auf die Souveränität Gottes. Weisheit und Stärke. Er hat mir die Informationen über diesen Traum gegeben. Das ist sein Geschenk. Er ändert Zeit und Stunde. Gott ist der Herr der Zeit und der Ewigkeit und er lenkt die Geschichte. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Auch die Machthaber sind ihm unterworfen. Er gibt Weisheit und Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er durchdringt mit seinem Licht die tiefste Finsternis. Auch die Finsternis der Sünde und der teuflischen Mächte. Und das können wir dann auch als unser Loblied beten, diese Verse. Wenn Sie ein Lobgebet für die nächste Woche suchen, nehmen Sie sich diese beiden Verse und preisen Sie Gott damit. Und dann folgt nochmal ein präziser Dank in Vers 23. Ich danke dir und lobe dich, Gott meiner Väter, dass du mir die Weisheit und die Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbetet haben. Und dann mit fliegenden Rockschößen zum König, Vers 24, da ging Daniel hinein zu Ajoch, der vom König Befehl hatte, die Weisen von Babel umzubringen. Und sprach zu ihm, du sollst die Weisen nicht umbringen, sondern führe mich hinein zum König und ich will ihm die Deutung sagen. Und Ajoch ahnt schon, dass Daniel eine Erfolgsgeschichte ist und gibt Daniel so halb als seine Entdeckung aus. Sehen Sie mal im Vers 25. Ajoch brachte eilends den Daniel vor den König und sprach, ich habe einen Mann gefunden unter den Gefangenen aus Juda, der dem König die Deutung sagen kann. So als hätte er den Daniel entdeckt, ja. Ein Erfolg hat immer viele Väter und der Misserfolg ist ein Waisenkind, das wissen wir. Und Daniel geht rein und der König wittert Morgenluft, Vers 26. Der König antwortet und sprach zu Daniel, den sie Belshazzar nannten, bist du es, der mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung kundtun kann? Und Daniel nutzt die Situation erstmal, um das Leben der bedrohten Weisen und Gelehrten zu verteidigen. Er sagt im Vers 27, das Geheimnis, nachdem der König fragt, vermögen die Weisen, Gelehrten, Zeichendeuter und Wahrsager dem König nicht zu sagen? Es geht gar nicht. Deswegen darf man sie nicht umbringen. Vor allem aber benutzt er diese Gelegenheit, um vor den Machthabern ein Zeugnis von der Macht und Souveränität des einzigen wahren Gottes darzulegen. In Vers 28 sagt er, aber es ist ein Gott im Himmel, der lebendige Gott, der Gott der Bibel, wir würden sagen, der Vater Jesu Christi, der kann Geheimnisse offenbaren. Für diesen einen allmächtigen Gott legt der Daniel Zeugnis ab. Das gehört auch zu gläubiger Vollmacht. Weisheit, Mut, Gebet und Zeugnis. Zeugnis vor den Menschen. Und dann macht er noch diese Gegenüberstellung am Schluss. Da sagt er, es ist ein Gott im Himmel, der kann offenbaren. Und der hat dem König kundgetan, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Also, du bist der König, aber er ist der Gott. Und er hat dir offenbart, was in künftigen Zeiten geschehen soll. Die absolute Überlegenheit Gottes über alle Machthaber. Und das heißt auch, du König, du musst dich geehrt fühlen, dass der Schöpfer des Universums dir diesen Überblick über die Geschichte schenkt. Fühle dich geehrt, König, dass der eine Gott dir das zeigt. Und dann stellt er nochmal klar, das haben sie gar nicht mehr auf ihrem Zettel, sehen wir nächstes Mal im Vers 30, dieses Geheimnis ist mir offenbart worden, nicht als wäre meine Weisheit größer als die Weisheit aller, die da leben, sondern Gott hat es offenbart, damit dem König die Deutung kund werde. Und du deines Herzens Gedanken erführest. Das war dieses Ereignis. Und jetzt überlegen Sie mal, was für ein Wechselbad der Gefühle wir in diesen Versen miterleben mussten. Am Anfang die verzweifelte Ohnmacht. Die verzweifelte menschliche Ohnmacht. Da haben wir gesehen, die elende Begrenztheit aller menschlichen Möglichkeiten, aber auch all dieser vermeintlich okkulten Möglichkeiten der Wahrsager. An der entscheidenden Stelle kommen sie nicht mehr weiter. Und dann schienen sogar Gottes Leute in diesen Strudel reingezogen zu werden. Aber der Herr hat es nicht zugelassen. Der Herr hat es nicht zugelassen, dass Daniel und seine Freunde gelähmt wie das Kaninchen auf die Schlange schauten. Und wo alle Wege verschlossen waren, da schlug die Stunde von Gottes Kindern. Und er schenkte diesen jungen Männern und vor allem Daniel gläubige Vollmacht. Und diese gläubige Vollmacht will Gott auch uns schenken. Will er auch uns auch für die nächste Woche schenken. Er will uns Weisheit schenken. Und zwar Weisheit von oben. Weisheit, die wir lernen in der persönlichen Verbindung mit Gott. Er will uns Mut schenken, uns nicht anzupassen und seinem Wort zu gehorchen. Er will uns helfen, heimzugehen, um zu beten. Nicht groß alle möglichen Dinge auszuprobieren und zu drehen, sondern heimzugehen und zu beten, allein und womöglich mit anderen zusammen. Die Gebetsgemeinschaft Daniels und seiner Freunde, eine der frühesten Gebetsgemeinschaften, von denen wir hören. Und dann schließlich, dass wir Zeugnis vor der Welt ablegen und sagen, ja, es ist ein Gott im Himmel. Diese Welt ist nicht einem Zufall überlassen. Diese Welt ist auch nicht den Bushs und Putins überlassen, sondern es ist ein Gott im Himmel. Und vor dem müssen sich alle verantworten und der spricht das letzte Wort. Und dann werden wir erleben, wie diese göttliche Allmacht auch über unserem Leben waltet und wie diese göttliche Allmacht auch bei uns zum Ziel kommt und wie diese göttliche Allmacht auch mit unserer Gemeinde zum Ziel kommt. Es ist ein Gott im Himmel. Und auch das Abendmahl, was wir jetzt gleich feiern werden, ist ein starker Hinweis auf die göttliche Allmacht. Das Abendmahl zeigt uns, führt uns an diesen Symbolen vor Augen, dass der allmächtige Gott die schlimmsten Feinde des Menschen besiegt hat. Die Schuld und den Tod. Jesus Christus ist gestorben, um die Strafe auf sich zu nehmen, die ich und die Sie verdient gehabt hätten. Er hat gesühnt für uns. Und darum ist er derjenige, der uns freisprechen kann, der jeden, der an Jesus glaubt, freispricht von der Schuld vor Gott und uns rausreißt aus der ewigen Verdammnis und uns des ewigen Lebens teilhaftig werden lässt. Er sagt, und wenn du mir vertraust, dann schenke ich dir das ewige Leben und du brauchst vor keiner Zukunft mehr Angst zu haben, weil ich dein Leben festhalte. Auch das Abendmahl ist ein großes Zeugnis der göttlichen Allmacht. Und darum, so möchte ich schließen, haben auch wir, wenn unser Leben diesem Jesus Christus gehört und wenn wir uns so mit unserer ganzen Existenz demselben lebendigen Gott anvertraut haben, dem Daniel gehörte, dann haben wir allen Grund, in dieses Lobgebet mit einzustimmen, hier in Vers 20. Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Und er weiß, was in der Finsternis liegt. Denn bei ihm ist lauter Licht. Amen.